Ja, damit willkommen bei einer neuen Ausgabe des Suhrkamp Espressos. Vielleicht haben Sie es schon mal gesehen. Was machen wir hier? Wir haben uns ein Thema ausgedacht, ein großes Überthema, und stellen Ihnen zu diesem Thema vier unterschiedliche Bücher vor. Das Thema heute ist heftig und ganz schön groß. Es geht um Umweltschutz und Tierrechte, und wir beginnen mit einem Buch, das einen herrlichen Titel hat, aber auch, wie ich dachte, am Anfang so ein bisschen in die Irre führt vielleicht. Es heißt Wasser und Zeit, eine Geschichte unserer Zukunft, des Isländers Andrisner Magnason. Und ich begrüße jetzt im Bildschirm Wolfgang Lucht. Er ist Klimaforscher, Berater der Bundesregierung, Professor in Potsdam und an der Humboldt-Universität. Guten Tag, Herr Lucht.
Schönen guten Tag.
Woher kennen Sie Andri Magnason? Weil Sie sind ja, quasi mit verantwortlich für dieses Buch.
Ja, das ist eine dieser seltsamen Geschichten, die das Leben so spielt. Eine Zufallsbegegnung oder auch nicht. Im Jahre 2014 im November haben wir beide an der Akademie der Bildenden Künste in München auf dem Podium zusammen einen Vortrag gehalten und uns unterhalten. Und das, was wir damals besprochen haben, hat ihn so beeindruckt, dass er, Magnason war ja schon früher und auch schon immer Umweltaktivist und Dichter und Schriftsteller und politisch engagiert. Und dieser Abend hat ihm den Mut gegeben, wie er mir jetzt erst kürzlich ganz überraschend für mich erzählt hat, dass er sich eben der globalen Verantwortung und der Frage der globalen Umweltzerstörung der ganzen Erde stellt und nicht nur wie bisher der isländischen Heimat und der Umweltzerstörung vor Ort bei sich, wo er das eben jeden Tag mitbekommt.
Na, vor allen Dingen haben Sie ihm ja gesagt, lieber Magnason, schreib Gedichte, nicht Gedichte, sondern Geschichten darüber, weil wir oder ich mit meinen Zahlen erreiche die Menschen nicht. Warum glauben Sie das?
Naja, die Zahlen und die Fakten sind natürlich wichtig. Wir müssen wissen, was mit dem Klimawandel ist, was mit dem Artensterben ist. Aber der Mensch ist ja ein viel komplizierteres Wesen. Und was uns eigentlich besonders macht, ist unsere Kulturfähigkeit, unsere Denkfähigkeit. Und das bedeutet, dass wir in diese Denkwelten, in denen wir unsere Identitäten bauen, in denen wir unseren Sinn im Kosmos, in der Welt, wie sind wir gemeint, wer sind wir, da müssen wir jetzt einbauen, diese Fakten. Wir können das nicht mehr ignorieren, weil die Wissenschaft uns ganz, ganz wichtige und dringende, warnende Dinge sagt, und wir müssen das einbauen. Und deswegen hatten wir damals 2014 auch über Alexander von Humboldt hatte ich gesprochen, und über und erwähnt hatten wir Cassandra, die dazu verurteilt war, die Wahrheit zu sagen, und niemand hat sie ihr geglaubt, und das hat zum Untergang von Troja geführt, und so sind wir ins Gespräch gekommen. Mhm. Der Titel hieß damals Schlechte Aussichten, aber meine Vorträge weisen alle darauf hin, dass es beginnt mit der Zivilisation, es beginnt mit der Kultur, dann hat das die Folgen, und jetzt müssen wir es auch wieder kulturell aufarbeiten und reflektieren. Und deswegen ist das Buch von Andrisner Magnason so fantastisch, weil er das Persönliche verbindet mit dem Faktischen, mit der Verantwortung, mit seiner Geschichte, mit der Geschichte Islands, mit der Geschichte der Welt, von uns Menschen und wie wir vielleicht gemeint sind, auf so eine ganz menschliche Art.
Haben Sie eine Ahnung, wie er das schafft, so zu emotionalisieren? Weil ich habe gestern, glaube ich, 100 Seiten weggelesen, ohne jetzt ganz genau zu wissen, was ich so faszinierend an dem Buch finde. Wissen Sie vielleicht, wie er das gemacht hat?
Naja, einmal ist er einfach ein fantastischer Dichter. Er findet immer wieder neue Bilder, und ich habe so viel schon gelesen, wie man den Klimawandel zum Beispiel veranschaulichen kann. Und er schafft es wieder, neue Bilder zu machen. Zum Beispiel, wenn man das Öl, das man verbraucht, wenn das als Fässer vor jedem Haus gestapelt würde, wie würde da eine Stadt aussehen, eine Straße, ist ganz fantastisch. Und vor allem verbindet er eben immer auch seine persönliche Geschichte, die Geschichte seiner Familie, sein Erleben in seiner Zeit als Mensch mit dieser Verantwortung für die größeren Zusammenhänge und bleibt dabei ganz Mensch und fragt so. Und das ist eine Kombination, die ist unheimlich stark und die spricht an. Und deswegen finde ich, dieses Buch bringt mehr als eine Menge Sachbücher, die das alles einfach nüchtern erklären.
Auf der Rückseite des Buchs steht ein Appell an uns alle. Und ich habe immer, wenn ich das Wort Appell höre, immer so eine leichte Beklemmung und so ein bisschen das Gefühl, für die Appelle ist es doch eigentlich schon zu spät, oder?
Ja, aber das ist genau der Punkt. Fakten sind extrem wichtig. Mhm. Aber ich meine, die Welt funktioniert nicht nach Fakten. So funktioniert das nicht. Aber wir brauchen sie. Wir brauchen Wissenschaft. Aber das reicht bei weitem nicht. Dann Appelle sind wunderbar und oft richtig, aber die fruchten auch nicht. Deswegen brauchen wir eine Erzählung. Mhm. Aber in dieser Welt, in der alle Erzählungen produzieren, die Werbung und Google und der amerikanische Präsident und jeder versucht noch lauter zu sein und noch mehr Werbung zu machen, ist die Frage, was für Erzählungen können wir eigentlich verantworten und was sind deren Prinzipien? Und Mathiasson sagt eben, es müssen Erzählungen sein, die persönlich verankert sind, in der persönlichen Geschichte. Das macht er für seinen Fall als Isländer, allerdings mit einem sehr internationalen Outlook. Aber das muss jeder für sich selber machen. Dann muss man die Erzählungen in andere Kulturen einbetten. Und sie müssen vor allem die Fakten angucken und nicht weggucken, indem man denkt, das werden schon irgendwelche anderen Leute machen. Man muss das zusammenbringen und dann muss man es auch schön erzählen und vermitteln. Und das ist seine Aufgabe. Und das bringt ja alles zusammen. Die Qualität der Erzählungen für die heutige Zeit, unsere Kosmologie, die uns sagt, wer wir sind, kann an der Wissenschaft nicht vorbeisehen. Und das passiert leider ja ständig noch, dass die Wissenschaft so mehr als was Ungünstiges oder was Unbequemes betrachtet wird. Dabei hilft sie uns eigentlich.
Herr Lucht, vielen, vielen Dank. Grüße nach Potsdam. Auf bald. Tschüss.
Gerne. Bis zum nächsten Mal.
Wenn man etwas will, dann muss man es sagen. Wenn man irgendwas verändern will, dann muss man dafür einstehen und irgendetwas tun. Was macht man aber, wenn man etwas will, aber keine Stimme hat? Also wie verhilft man jemanden, der für sich eben nicht selbst eintreten kann, zu einer Lobby? Darum geht's im nächsten Buch. Politische Philosophie der Tierrechte von Bernd Ladwig. Ladwig ist Professor für politische Theorie und Philosophie an der Freien Universität Berlin. Frau Gilmer, warum sollten wir unser Verhältnis zu Tieren überdenken?
Naja, wir sollten unser Verhältnis zu Tieren überdenken, weil wir Tieren Leid antun und es sich um empfindungsfähige Wesen handelt. Tiere haben einen moralischen Status, wie wir Menschen auch. Und bei Menschen würden wir ja auch sagen, wenn wir sozusagen gegen ihren moralischen Status verstoßen, sie verletzen, sie töten, sie quälen, ist das ja auch nicht in Ordnung. Und so sollte es wohl auch bei den Tieren sein.
Aber warum ist jetzt oder warum sind Tierrechte ein Thema für die politische Philosophie?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also in der Tat könnte man, hat man sozusagen lange gedacht, Tierrechte oder das Wohl der Tiere ist so eine individuelle Geschichte. In Wahrheit ist es aber tatsächlich so, dass sehr, sehr viel Unrecht, also wenn wir jetzt bei dem Unrecht bleiben, aber es geht nicht nur sozusagen um die Vermeidung von Unrecht, wenn wir dabei bleiben, würden wir ja schon sagen, dass sehr viele Rahmenbedingungen, die dieses Unrecht verursachen oder möglich machen, politische Rahmenbedingungen sind. Mhm. Also Herr Ladwig würde sagen, wir haben eine politische Ordnung und die politische Philosophie oder die Politik kümmert sich eben um die Ordnung, politische Ordnung in unserem Gemeinwesen und von diesem Gemeinwesen sind Tiere ein Teil. Und deshalb sind sie auch Gegenstand sozusagen politischer Philosophie und politischer Überlegungen.
Aber wie könnte denn jetzt ein besseres oder nennen wir es gerechteres Zusammenleben zwischen Mensch und Tieren, gerade auch Nutztieren, aussehen?
Also wir müssen schon überlegen, ob die heutige Form der Nutztierhaltung überhaupt sozusagen sowohl moralisch als auch politisch gerechtfertigt ist. Und Herr Ladwig würde sagen, nein. Und deshalb müssen wir die Bedingungen schaffen in der Politik über Gesetze, dass sich daran was ändert. Das ist relativ schwierig, ändert aber nichts daran, dass es richtig ist, das zu tun. Also wir haben jetzt ja dieses schöne Beispiel gerade, das ist gar kein schönes Beispiel, dieses Beispiel von den Schlachthöfen im Zusammenhang mit Corona, finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da reden wir sehr, sehr viel über die Arbeitsbedingungen der Menschen in diesen Schlachthöfen und den Bedingungen, die dann auch dazu geführt haben, dass sie sich angesteckt haben. Wir reden aber überhaupt nicht darüber, dass darin Lebewesen getötet werden und zwar einzig und allein deshalb, um unserer Geschmacksvorliebe und unserem Wunsch nach einem Schnitzel gerecht zu werden. Und in der Tat muss man darüber nachdenken oder man sollte darüber nachdenken, dass das eigentlich nicht geht.
Aber um jetzt so eine richtige Veränderung hervorzubringen, da muss man ja irgendwie die gesamte Öffentlichkeit mit ins Boot holen. Wie soll das gelingen? Weil ich denke, da hakt es gerade noch.
Naja, also ich finde, dieses Buch ist ein wunderbarer Beitrag dazu. Also erstmal müssen wir verstehen, warum etwas, was wir jahrhundertelang gemacht haben und in den letzten 100 Jahren besonders intensiv, nämlich die kommerzielle Nutzung von Tieren. Es geht aber nicht nur darum, es geht auch um andere Dinge wie Zoos und so weiter. Warum das nicht in Ordnung ist, dazu verhilft dieses Buch durch ein sehr differenziertes Verständnis. Und es schlägt auch Policy-Maßnahmen vor. Also natürlich muss es einen Lobbyismus für Tiere geben. Es muss vielleicht auch sowas wie zivilen Ungehorsam geben. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn jeder bei sich anfangen würde. Aber klar, das muss sozusagen einmal durch ein Verstehen der Zusammenhänge und dann auch durch politische Aktionen und durch Gewinnung von politischen Vertretern für diese Sache durchgesetzt werden. Das ist ein langer Weg, aber deshalb ist er ja nicht falsch.
Frau Gilmer, vielen Dank und Grüße nach Frankfurt.
Tschüss.
Bei dem nächsten Buch, das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, da wird es heftig und zwar sehr, 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 sehr heftig. Also machen Sie sich auf einiges gefasst. Es geht nämlich um das Buch Wie die Schweine von Agustina Basterrica. Diese Argentinierin entwirft eine Welt, die eigentlich gar nicht so unähnlich unserer ist, allerdings in einer Sache dann doch gravierend anders. Herr Lörsch. In welcher Sache ist eine große was ist ganz, ganz anders da?
Ja, eine Sache ist anders, und zwar werden in dieser Welt, die den normalen marktökonomischen Regeln gehorcht, ist eine Sache anders, und das ist, dass Menschenfleisch zum Verzehr gezüchtet wird. Es gab eine Virusepidemie und alle Tiere sind im Grunde verseucht und getötet worden, und jetzt ist der Hunger auf Fleisch so groß, dass natürlich mit allem, was dazugehört, an Sprachregelungen, an Gesetzesgebung, Menschen zum Verzehr gezüchtet werden.
Wir begleiten Markus. Markus arbeitet für eine große Schlachterei. Also der hat mit diesen Stücken, wie sie so schön heißen, zu tun. Und eines Tages wird ihm etwas geschenkt. Was denn bitteschön?
Ja, ihm wird ein Weibchen geschenkt, also ein Stück. Also daran sieht man auch schon, wie das sprachlich anverwandt. Ja, also da ist eine Welt. Man muss das irgendwie verdrängen, verändern, klein machen, dass man Menschenfleisch isst. Ja, genauso wie man das irgendwie verdrängen und klein machen und ästhetisieren oder verändern muss, dass man Pferde isst, dass man Kühe isst oder dass man Schweine isst. Das ist genau das gleiche Prinzip. Und er arbeitet an einem Schlachthof. Er ist ein relativ durchschnittlicher Typ, so ein bisschen depressiv. Er hat einen Unglücksfall, also ein neugeborenes Kind ist gestorben am plötzlichen Kindstod. Seine Frau hat ihn daraufhin so mehr oder minder verlassen, und er muss halt weiter schuften. Er hat einen Vater in einem Altersheim, das er bezahlen muss, und
Und er isst
arbeitet
schon eine
weiter.
ganze Weile kein Fleisch mehr.
Er isst seit dem Todesfall des Neugeborenen, isst er kein Fleisch mehr, muss das im Grunde auch verstecken, weil das gleich irgendwie verdächtig ist. Arbeitet da, geht da seiner Arbeit nach. Dann gibt es so, dass ein Zulieferer, der macht einen Fehler, der quetscht zu viele Stücke und in einen Laster, und dann sterben zwei, beziehungsweise die Haut geht kaputt, das ist dann nicht mehr verwertbar, und dann will sich dieser Zulieferer entschuldigen und will ihm was Gutes tun und schenkt ihm ein Weibchen von besonders hoher Zuchtqualität.
Da wollen wir jetzt besser nicht weiter drauf eingehen, weil dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Was mich interessieren würde, was ist denn so die Intention gewesen der Autorin? Weil es gibt da durchaus Passagen, die sehr, sehr, sehr bildlich dargestellt sind, also die Schlachtung von Menschen. Warum macht die Frau das?
Das ist im Kern steht eigentlich so das Unbehagen oder irgendwie den Ekel, dass das Falsche am Fleischkonsum erfahrbar zu machen beim Lesen. Darum geht es. Darum geht es. Und das handhabt die Autorin mit Schockmomenten. Und man ist beim Lesen dann, und das ist auch intendiert, das ist die zentrale Intention, man ist so hin und her gerissen. Einerseits liest man von Schlachtvorgängen, von dieser ganzen Apparatur, von dieser Grausamkeit, und will sich dann immer wegziehen, indem man sagt, na ja, das ist ja Fiktion und das ist eine Dystopie und so ist es ja gar nicht. Und dann merkt man, sobald man sich irgendwie moralisch wegzieht, merkt man sofort, na ja, aber genau so ist es. Genau so ist es. Genauso werden Lebewesen gezüchtet und vernichtet und Grausamkeit ökonomisch implementiert. Und das ist.
Ich glaube trotzdem, dass wenn man sich auch noch mal dieses Cover anguckt, wo ja ganz, ganz klar so Fleisch zu sehen ist, dass einige Leser davon zurückschrecken. Ja, oder vielleicht denken, dass das teilweise so Gewaltporno ist oder sowas. Ist es nicht. Hat Preise abgeräumt in
Absolut.
Argentinien, kam vor 3 Jahren da raus. Was macht die Faszination in diesem Buch für Sie aus?
Ja, das ist das schon angesprochene Thema der sprachlichen Bewältigung dieses Ganzen. Also diese Welt auszustaffieren und das so hinzustellen, dass man dass man denkt, ja, das könnte sein. Und das ist irgendwie, ja, das ist heftig. Also es ist wirklich die Frage, ne? Also wie geht man mit diesem Schock um? Stellt man den aus? Wir haben uns entschieden, das irgendwie offensiv hinzustellen, so da geht es um Schock. Oder will man die Leute erstmal mit einer gewissen Sanftheit reinziehen und dann den Hammer raus? Und das ist eine Frage, die man diskutieren kann. Aber letzten Endes geht es darum, dass man bei einem Thema wie Fleischkonsum, Vegetarier, soll man Fleisch essen oder nicht? Das ist eine Diskussion, die man in der Grundschule schon im Rallye-Unterricht irgendwie tot redet. Und da sind die Fronten so verhärtet. Ja. Und es ist so schwierig, da irgendwie ein Erkenntnismittel oder irgendwie weiterzukommen. Und das ist die Faszination dieses Buches. Das ist im Grunde, nachdem alle Argumente ausgetauscht sind, nochmal zu neuen Einsichten, zu neuen Gefühlen verhilft. Also das ist im Grunde die Aufgabe der Literatur.
Und da sind wir jetzt auch schon bei unserem Seitensprung gelandet. Sie wissen ja, beim Suhrkamp Espresso stellen wir immer 4 Bücher vor. 3 haben wir schon hinter uns und jetzt kommt noch der nicht bei Suhrkamp erschienen ist, der Titel. Und dafür schalten wir nochmal nach Potsdam zu Professor Wolfgang Lucht. Herr Lucht, ich glaube, Sie haben nicht nur ein Buch, oder? Sie haben sogar 2. Kann das sein? Was haben Sie denn dabei?
Genau, ganz passend zum heutigen Thema habe ich Ihnen 2 Powerbücher von 2 Powerfrauen mitgebracht. Und zum einen ist das Unsere Welt neu denken von Maya Göpel, das überall sehr gut besprochen wird und ein wunderbares Buch ist, weil sie darüber spricht und darüber schreibt, wie unsere Gesellschaft die Wirtschaft neu denken muss. Und das tut sie auch aus einer sehr persönlichen, klugen und sehr reflektierten, sehr zugänglichen Sicht. Ein wunderbares Buch einer wunderbaren Wissenschaftlerin. Und das andere Buch ist von Claudia Kempfert, Mondays for Future, am Freitag demonstrieren, am Wochenende diskutieren, am Montag handeln. 123 Fragen zum Klimawandel, zur Energiewende und was man immer schon mal wissen wollte. Wieder beide Bücher sehr zugänglich geschrieben, sehr bescheiden auch, aber mit hoher Kompetenz. 2 Powerbücher von 2 Powerfrauen. Und wenn man dann von der ganzen Natur und der ganzen Analyse und den ganzen Weltproblemen genug hat, dann könnte man mal wieder aus dem Inselverlag Hölderlin gesammelte Werke lesen. Hölderlin hat auch mit seiner Zeit gekämpft und nordet einen wieder ein und wäre dieses Jahr 250 Jahre alt geworden.
Herr Lucht, großartig. Aus dem Seitensprung sind gerade schon mal Seitensprünge geworden. Liebe Grüße nach Potsdam. Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's auch schon wieder. Das war der Suhrkamp Espresso. Wir freuen uns auf das nächste Mal und ich hoffe, Ihnen geht's ganz genauso. Bis dann. Tschüss.